Was ich glaube, ist, dass das Atomprogramm zurückgeworfen wurde, aber dass es jetzt noch viel, viel mehr den politischen Willen gibt, eine Atombombe zu bauen in Iran, weil man ja auch gesehen hat, dass man angegriffen wird, wenn man sie nicht hat, aber nicht angegriffen wird, wenn man sie hat.
Talk mit K. mit Sarah Brasak.
Herzlich willkommen zu Talk mit K, dem Podcast des Kölner Stadtanzeiger, der nur eine Regel hat. Wir laden interessante Menschen aus Köln ein. Es gibt im Moment ein Thema, auf das die Welt schaut und über das wir deshalb unbedingt in Talk mit K sprechen wollen, auch wenn die Geschehnisse weit weg sind von Köln. Die Lage im Nahen Osten ist äußerst angespannt. Die israelischen Bombenangriffe auf die iranische Atominfrastruktur und dann noch Donald Trumps plötzliche politische Kehrtwende, die dazu führte, dass auch die USA den Iran bombardiert hat, führt zu sehr vielen Sorgen und zu noch viel mehr Fragen. Um die aktuelle Situation im Iran besser zu verstehen, habe ich heute eine Expertin zu Gast. Katayoun Amirpour ist Professorin für Islamwissenschaft an der Universität zu Köln und eine ausgewiesene Kennerin der iranischen Gesellschaft, Politik und Kultur. Sie hat viele Bücher veröffentlicht und ist eine gefragte Kommentatorin in Radio und Fernsehen. Schön, dass Sie da sind, Frau Amirpour.
Hallo.
Ich freue mich außerdem darüber, dass mein Kollege Joachim Frank, Chefkorrespondent des Kölner Stadtanzeiger, mal wieder mit mir zusammen im Podcaststudio sitzt und wir dieses Gespräch gemeinsam führen. Hallo Joachim.
Es ist mir eine Ehre.
Ja, du bist auch noch erkältet.
Genau, das hört man leider.
Und sitzt trotzdem hier.
Toll. Aber nicht mehr ansteckend, hoffe ich.
Durchs Mikrofon schon gar nicht. Insofern, Sie sind alle sicher da draußen. Frau Amirpour, wir sprechen miteinander am 23. Juni, am frühen Nachmittag. Ich glaube, es ist wichtig, das zu sagen, weil die Lage sich derzeit ja stündlich verändern kann. Aber zunächst mal gefragt, was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie die Berichte über israelische Bombenangriffe auf den Iran in der vergangenen Woche wahrgenommen haben? Waren Sie überrascht oder hatten Sie das als Möglichkeit vorhergesehen?
Als Möglichkeit vorhergesehen durchaus. Es war relativ klar, dass die Israelis das jetzt vor Oktober machen würden. Es war klar, im Oktober schließt sich dieses Zeitfenster. Denn im letzten Jahr im Oktober haben die Israelis fast die gesamte iranische Luftabwehr außer Kraft gesetzt. Die Iraner haben versucht, das wieder aufzubauen. Das hätten sie spätestens bis Oktober geschafft. Das waren eigentlich alle Prognosen. Aber es hat mich dann trotzdem überrascht, dass die Israelis zwei Tage vor dem für Sonntag anberaumten Treffen zwischen den USA unter Vermittlung von Amman dann zuschlagen, obwohl beide Seiten, also die Amerikaner wie auch die Iraner ja gesagt hatten, man befinde sich eigentlich auf einem ganz guten Weg mit diesen Gesprächen.
Sind denn auch Freunde, Angehörige betroffen? Es waren ja nicht nur Atominfrastruktur, areale Ziel der Angriffe, sondern eben auch Infrastruktur der Revolutionsgarden oder andere militärische Ziele, wobei auch dann zivile Opfer zu beklagen waren. Haben Sie irgendwas gehört? Haben Sie Freunde, Kontakte?
Ja, man hat ja nun auch Wohngebiete getroffen. Man hat ja unter anderem deswegen es am Freitag schon gemacht und nicht erst nach dem Sonntag, damit sich dann auch die Revolutionsgranden in ihren Privathäusern befunden haben in Teheran, ebenso die Atomwissenschaftler. Man hat ja zahlreiche Atomwissenschaftler ausgeschaltet und vor allem dabei gab es dann sofort in den ersten Stunden schon zivile Opfer zu beklagen. Meine Familie ist dann aus Teheran geflüchtet. Sie hat die Möglichkeit dazu, sehr viele Freunde und Bekannte ebenfalls. Das war aber in dem Sinne reine Glückssache, weil meine Familie nicht aus Teheran stammt ursprünglich, sondern einen Ort hat, wo sie hingehen konnte, nämlich Ost-Aserbaidschan. Und da passiert nichts, da passiert auch bis zur Stunde nichts.
Das heißt, es ist auch relativ einfach möglich, Kontakt zu halten, die Telekommunikation aufrechtzuerhalten?
Nein, das ist mehrere Tage lang unmöglich gewesen. Also die Iraner haben das Internet abgeschaltet für fast 72 Stunden lang. Also da konnte man niemanden mehr erreichen in Iran. Man konnte nicht fragen, wie es den Leuten geht. Was auch nicht funktioniert hat, war, dass die Israelis warnen konnten. Das haben sie ja durchaus getan. Sie haben einen persischen Instagram- und Twitter-Account, auf dem sie auf Persisch den Leuten sagen, wir planen jetzt übrigens in den nächsten Stunden da und da anzugreifen. Aber das konnte in Iran niemand hören, weil einfach das Internet Internet abgeschaltet war. Das ist etwas, was die iranische Bevölkerung sowieso der eigenen Regierung vorwirft, dass sie sagen, also Frühwarnsysteme habt ihr nicht eingerichtet für uns, Bunker habt ihr nicht eingerichtet für uns und dann auch noch die gesamte Telekommunikation, Internet abgeschaltet, sodass wir eigentlich keine Chance hatten, uns in Sicherheit zu bringen.
Und wie kamen Sie dann an die Informationen über die Iren?
Na, irgendwann geht es dann doch immer mal zwischendurch. Also am besten ging es noch über eine normale Telefonleitung und man schickt dann halt einfach WhatsApp-Nachrichten raus und bekommt 3 Tage später eine Antwort. Das ist aber nicht besonders beruhigend in den 3 Tagen dann, die man wartet.
Gerade diese Aufforderungen, auch Teheran zu verlassen, sollen ja auch im Land selbst zu totalem Chaos geführt haben, weil es eben eine sehr große Stadt ist, aus der nicht alle plötzlich einfach rauskommen. Dazu dann noch die Kommunikationsprobleme. Was haben Sie darüber gehört?
Es hat bei den Menschen zu Panik und großer Sorge geführt. Das haben wir dann ja auch gesehen. Es wurden dann ja doch Bilder übermittelt. Katharina Willinger, die von Istanbul aus Iran abdeckt, hat ja da sehr viel drüber berichtet in der ARD. Wir haben vor allem gehört, dass die Menschen in Panik ausgebrochen sind und sich ins Auto gesetzt haben, losgefahren sind. Der Sprit war allerdings rationiert. Man bekam nur 20 Liter. Die Straßen waren komplett verstopft. Man konnte Teheran gar nicht so zügig und leicht verlassen, wie sich das vielleicht Netanyahu oder Trump ausgedacht haben. Ist ja auch der helle Wahnsinn, bei einer 15-Millionen-Metropole zu denken, man könnte einfach mal evakuiert werden. Aber es hat ganz große Panik ausgelöst, allein schon deshalb, weil es bei Iranern natürlich zum einen die Bilder von Gaza triggert. Also wenn man sagt, evakuiert, dann denken alle daran, gut, das hat Netanyahu in Bezug auf Gaza auch gesagt, will er mit uns jetzt das machen, was in Gaza passiert ist. Und es triggert natürlich ganz viele Ängste und Sorgen an den iranisch-irakischen Krieg, der mit hohen Opfern verbunden war von 1980 bis 1988.
Die Israelis galten ja gar nicht so sehr in der iranischen Bevölkerung als die Feinde jetzt oder zumindest als Gegner des Mullah-Regimes. Also das war ja zumindest so disparat. Ist denn jetzt so eine Art Einigkeit gegenüber dem israelischen Aggressor dann, wenn das gleichzeitig mit eben so Angst verbunden ist und eben so mit Triggererfahrung?
Also Sie haben durchaus recht, die Israelis galten nicht als Feinde der iranischen Bevölkerung. Nach dem 7. Oktober 23 haben wir ja sogar Bilder gesehen aus Iran, wo Solidarität bezeugt wurde von der iranischen Zivilbevölkerung mit den israelischen Opfern. Das war ein ganz starker Impuls und man hat immer gesagt, also wir sind als Bevölkerung nicht dafür verantwortlich, dass unser Regime der Hamas und der Hisbollah so viel Geld zahlt, um euch zu beschießen. Wir wollen uns da ganz klar von distanzieren. Das hat sich geändert. Es gab zwar am Anfang durchaus Genugtuung zu spüren und zu hören aus der iranischen Zivilbevölkerung, als die militärischen Granden ausgeschaltet worden sind. Natürlich haben die Leute dann gesagt, boah, wir sind froh, dass die weg sind. Das sind die Leute gewesen, die uns unterdrückt haben, die uns gerade im Zuge der Protestbewegung 2022 niedergeklüppelt haben. Da war man erstmal froh und schadenfroh. Aber es hat sich dann ja sehr, sehr schnell abgezeichnet, dass es eben nicht durchzuführen ist, was Netanyahu in seiner ersten Ansprache gesagt hat, nämlich, dass dieser Krieg nur das iranische Regime treffe und nicht die iranische Zivilbevölkerung. Das hat es dann sehr wohl und sehr schnell. Und insofern kam dann sehr schnell auch die Stimmung auf zu sagen, also was ist das denn jetzt? Jetzt haben wir nicht nur gegen das eigene Regime zu kämpfen, sondern auch noch gegen einen Aggressor von außen. Und die Bevölkerung, das lässt sich ja schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten sehen, ist zwar gegen das Regime, aber man lässt sich halt auch nicht gerne angreifen. Also das hat schon beim Angriffskrieg von Saddam Hussein ab 1980 dazu geführt, dass Nationalismus aufkam. Man hat sich dann zwar nicht hinter der Fahne der Islamischen Republik zusammengerottet, so heißt es ja häufiger mal, Rally Around the Flag, das würden die Iraner dann immer machen. Das machen sie bestimmt nicht. Es ist dann einfach nur die eigene Nation, das eigene Land, dass man sagt, also das jetzt nicht, kein Aggressor von außen.
Vielleicht können wir dieses Video von Netanyahu einmal beleuchten. Das war ja durchaus bemerkenswert. Er schließt da in seiner Rede an das iranische Volk dann auch mit den Worten Woman, Life, Freedom, also an diese Freiheitsbewegung, die da im Iran stattfindet, und sagt letztlich, nutzt diese Chance für euch, um euch von eurem Terrorregime eben zu befreien. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass das einerseits positiv aufgenommen wurde, sich dann aber sozusagen in den jetzt sozusagen in der weiteren Entwicklung doch eher zum Negativen gewendet hat, wie das eingeschätzt wird?
Nee, ich glaube, es hat sich dann schon relativ schnell, haben sich Stimmen breit gemacht, die gesagt haben, also damit hast du uns wirklich einen Bärendienst erwiesen, dass du jetzt den Slogan der Protestbewegung mehr oder minder für dich gekapert hast. Es ist dann das passiert, was vorauszusehen war, nämlich, dass die Repression gegen die Bevölkerung eher stärker wird. Es ist immer schon so gewesen, dass Menschen, die Kritik üben am Regime, als fünfte Kolonne des Feindes bezeichnet werden, als Spione Israels. Und das hat schon in den ersten Stunden, in den ersten Tagen begonnen und wird jetzt weiter so vorgeführt. Wir haben schon die ersten beiden Menschen, die zur Protestbewegung gehört haben, die jetzt als angebliche israelische Spione hingerichtet worden sind. Wir haben heute gehört aus Iran, dass ein neues Spionagegesetz verabschiedet werden soll, dass eben diese Spionage nochmal nochmal anders fassen soll, damit man gegen möglichst viele vorgehen kann. Es sind Menschen aus den ethnischen Minderheiten verhaftet worden als israelische Spione, Baha'is sind verhaftet worden als angebliche israelische Spione. Also insofern war eigentlich schon relativ früh klar, dass das ein Bärendienst ist, den Netanyahu da der Bevölkerung, der Zivilbevölkerung erwiesen hat, als er sich so ostentativ dahingestellt hat und gesagt hat, so, wir haben jetzt den ersten Schritt gemacht, jetzt geht ihr mal auf die Straße und befreit euch von eurem Regime. Was ja auch ein völlig lächerlicher oder absurder, mir fallen gar nicht die Worte ein, oder auch zynischer Zug ist von Netanyahu. Also wie soll man sich vorstellen, dass Menschen, die Angst haben, dass ihnen Bomben auf den Kopf fallen, jetzt auf die Straßen gehen, um zu demonstrieren gegen das eigene Regime?
Dann haben ja die USA mehr oder weniger überraschend auch noch in diesen Krieg eingegriffen. Mehr oder weniger überraschend, sage ich. Wie war es für Sie?
Nun, bei den ganzen erratischen Äußerungen von Trump war es dann natürlich schon überraschend. Man wusste ja nie so genau, was macht er jetzt eigentlich, was plant er jetzt eigentlich. Er hatte immer gesagt, er will da eigentlich nicht eingreifen. Insofern hatte das einen Überraschungsmoment, vor allem auch der Zeitpunkt, weil er ja noch zwei Tage zuvor gesagt hatte, er gebe den Iranern zwei Wochen Bedenkzeit. Und dann war es aber auch diesmal wahrscheinlich nur ein Ablenkungsmanöver, genau wie bei Netanyahu, der viel früher angegriffen hat. Insofern so eine Mischung aus Überraschung und Nicht-Überraschung war der Angriff der USA. Letztlich denke ich aber, dass es schon eigentlich klar war, dass sie eingreifen mussten, in Anführungszeichen. Denn alle wussten ja, dass die Israelis das eigentliche Ziel gar nicht selber bewerkstelligen könnten. Die Israelis haben keine bunkerbrechenden Bomben, sie haben nicht die Trägersysteme, die es braucht, um die zu befördern. Deswegen brauchte es unbedingt die USA, um wirklich Fordo, die maßgebliche Anlage, anzugreifen.
Jetzt sind sie auch nicht dort und die Frage ist ja weltweit diskutiert, haben die es geschafft oder haben die es nicht geschafft? Gibt es irgendwelche Informationen, die sie haben oder Hinweise darauf, ob die jetzt die Anlagen in den 80, 90 Meter Tiefe erreicht haben?
Das iranische Regime sagt ja wenig überraschend nein, ne? Ja. Das heißt, es gibt natürlich
unterschiedliche Angaben. Genau, und Trump sagt, ja, sie haben es ganz toll hingekriegt. Und Netanyahu sagt auch, ja, genau, auch alles nicht besonders überraschend. Ich habe keine besseren Informationen als der israelische Geheimdienst, der ja meistens ziemlich gut Bescheid weiß über das, was passiert in Iran. Insofern können wir das nicht sagen. Was aber alle Unabhängigen schreiben im Moment, ist, dass 400 Kilo Uran verschwunden sind, dass die Iraner das wohl in Sicherheit gebracht hätten. Da sind sich eigentlich die meisten einig. Aber man jetzt, inwieweit man jetzt wirklich Fordo nachhaltig geschädigt hat, das ist nicht klar. Außerdem weiß man nicht, ob die Iraner nicht noch irgendwo anders in den Berg irgendwas gebaut haben. Also da sind die Informationen ausgesprochen schlecht, die wir haben.
Und was ist jetzt von diesem Pseudo-Gegenschlag der Iraner zu halten, den Trump ja gewissermaßen so locker abgebürstet hat oder gesagt hat, ja, damit war es jetzt dann auch mal gut?
Das muss man vielleicht auch noch erklären, ne? Also der Iran hat ja seinen Gegenangriff angekündigt und auf Ziele gerichtet, die eben gut geschützt waren. Und es gibt eben die Interpretation, dass der Iran damit das Signal setzen wollte. Also man muss das irgendwie beantworten, aber man will eigentlich keine weitere Eskalation.
Wie es ja eigentlich vor einem Jahr auch schon mal war, ne? Dass man gesagt hat, okay, wir reagieren jetzt mal pro forma, aber wir wollen keine weitere, ja, wie du sagst, Eskalation.
Das war 2020 auch schon mal so. Da hat Trump den Leiter der Auslandsrevolutionsgarden, der Quds-Brigaden im Irak getötet. Und da haben die Iraner auch angekündigt, wir machen jetzt mal irgendwas, haben dann die gesagt, welche Militärbase und wann, damit dann wirklich alles da freigeräumt werden konnte. Also man macht das, um nach innen einigermaßen gesichtswahrend sagen zu können, hey, wir sind die Tollen, die uns gegen Amerika zur Wehr gesetzt haben. Aber man macht es so begrenzt, dass man keinen amerikanischen Gegenschlag zu fürchten hat. Und so ist das ja jetzt auch abgelaufen. Also man hat die Kataris gewarnt, der katarische Luftraum war gesperrt worden. Man hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass man niemanden wirklich trifft, sodass alle recht gut aus der Situation herausgekommen sind. Also die Iraner können es nach innen verkaufen und Trump kann es auch verkaufen. Insofern, ja, Peter Neumann, der Sicherheitsexperte, der häufig im ZDF auftritt, Professor in London, hat gesagt, ja, er hat es tatsächlich geschafft, mit Bomben zum Frieden beizutragen. Da ist ein Stückchen Wahrheit dran. Also zumindest ist jetzt die Lage so, dass es eine Waffenpause gibt.
Das iranische Regime jetzt reagiert hat, aber eben auf die Art und Weise, wie es reagiert hat, nämlich einen vorsichtigen Schlag zu machen, den es vorher ankündigt und so weiter, das wirft ja natürlich auch ein Licht darauf, dass dieses iranische Regime allen sozusagen eigenen Beteuerungen zum Trotz nicht so stark ist, auch militärisch nach außen, wie es sich selber vorher gerne dargestellt hat. Ist das etwas, was auch im Iran selbst jetzt nochmal deutlich sichtbar wird?
Das wird in Iran selber deutlich sichtbar, vor allem natürlich auch, weil die es ja nicht mal geschafft haben, ihre eigenen Militärgranden so zu schützen, dass die nicht einfach weggebombt werden von den Israelis. Das war aber letztlich ja auch schon einigermaßen klar seit dem Angriff der Israelis im letzten Oktober. Denn man hat gemutmaßt, wusste im Prinzip, dass die Luftabwehr Irans ausgeschaltet ist, dass Iran dem nicht mehr viel entgegenzusetzen hat. Außerdem kriegen ja auch Iraner in Iran so viel mit von dem, was außenpolitisch passiert, dass sie wissen, gut, die Stellvertreter in der Region, sprich die Hamas und die Hisbollah, sind massiv geschwächt worden durch die Angriffe der Israelis in den letzten Monaten, in den letzten anderthalb Jahren. Also die außenpolitischen Verbündeten, die sogenannte Achse des Widerstands, ist ja nur noch ein Schatten ihrer selbst. Und insofern war das eigentlich schon vorher klar, ist jetzt aber nochmal ausgesprochen eklatant bewusst geworden den Menschen. Zumal ja auch wirklich erstaunlich ist, wie sehr der israelische Geheimdienst Iran unterwandert haben muss. Das ist ja in Anführungszeichen eine, naja, Meisterleistung klingt jetzt auch ein bisschen zynisch, es so zu benennen, aber es ist schon verrückt, wie die zuschlagen konnten, an welchen Orten, wie genau sie auch wussten, das glaube ich ihnen sogar. Trump hat ja gesagt, wir wissen genau, wo der oberste religiöse Führer sich aufhält, wie infiltriert die das alles haben. Der oberste religiöse Führer muss ja völlig paranoid um sich schauen und sagen, oh Gott, wahrscheinlich ist sogar mein Bodyguard ein Mossad-Agent. Das ist schon ja ein sehr, sehr deutliches Zeichen für Schwäche.
Aber was ist von paranoiden Anführern zu halten oder zu erwarten? Also die können ja auch irrational reagieren und nicht jetzt, wir gehen jetzt auf Appeasement und wir gehen jetzt auf einen Weg des Friedens oder des Waffenstillstands, sondern wir verstärken jetzt die Repressalien nach innen oder schlagen vielleicht doch mal irrational zu.
Naja, man kann ja auch das eine tun und muss das andere nicht sein lassen. Ne? Sie werden jetzt versuchen, sich möglichst ihren größten Gegner, der ihnen am meisten schaden kann, vom Halse zu halten, nämlich die USA. Das ist geschehen durch diese Einwilligung in die Waffenruhe, die sich dann möglicherweise ausweitet zu einem Waffenstillstand. Und dann kann man hingehen und die Repression im Innern verstärken und all die mundtot machen, die noch irgendwie versuchen, Kritik zu üben. Also auch dafür haben wir historische Beispiele. Eines in Iran 1988, als Ayatollah Khomeini in den Waffenstillstand eingewilligt hat mit dem Irak Saddam Husseins. Er hat damals gesagt, ich musste einen Giftbecher schlucken. Dann ist man aber eben hingegangen und hat Tausende von Regimekritikern im Inland getötet als Reaktion darauf. Das andere, was jedem Iraner im Moment einfällt, ist die Assoziation 1991. Damals hatte George W. Bush gesagt, wir helfen euch im Irak, also der irakischen Zivilbevölkerung, wenn ihr euch gegen Saddam Hussein erhebt. Dann ist ihm eingefallen, uns ist Saddam Hussein doch lieber an der Macht als ein eventuell ausbrechendes Chaos, hat die Zivilbevölkerung alleine gelassen und Saddam Hussein ist hingegangen und hat seine eigene Bevölkerung abgeschlachtet. Das ist das, was Iranern und Iranerinnen jetzt im Moment einfällt, wenn sie hören, es gibt einen Waffenstillstand.
Bei der Exil-iranischen Community wird das ja auch unterschiedlich gesehen. Also man kann sagen, okay, das Atomprogramm auszuschalten oder entscheidend zu schwächen. Da wird wahrscheinlich niemand was dagegen haben. Aber wir haben einen Angriff von außen zum einen und wir haben diese zweite Linie, Regime Change. Wie würden Sie das einschätzen jetzt von draußen als bei den Exil-Iranern? Wird das positiv gesehen oder wird das also möglich systemstabilisierend eher kritisiert?
Na, auch da gibt es unterschiedliche Meinungen, genau wie wenn man immer fragt, was denken die Iraner in Iran? Okay, ja. In Iran sind es noch mehr, das sind 92 Millionen, da kann man sich schon gar kein Urteil drüber erlauben. Aber selbst die Iraner im Ausland, das sind 8 Millionen, zersplittert in alle möglichen Fraktionen. Es gibt die Monarchisten, die für den Sohn des letzten Schahs sind, der im amerikanischen Exil lebt, Reza Pahlavi, der im Einklang mit Netanyahu aufgerufen hat, das Regime zu stürzen, einen Regimesturz herbeizuführen. Die sagen, ja, dann ist es halt so, dann müssen halt Bomben fallen und dann kann man dann einen Regimesturz bewältigen. Es gibt andere Stimmen, die sehr viel vorsichtiger formulieren und sagen, also man hat der Reformbewegung einen Bärendienst damit erwiesen, es wird mehr Repression geben. Es wird dadurch jetzt eben gerade nicht zu einem Regime-Change kommen. Das hätte man einfach den Iranern selber überlassen worden. Das ist ja im Übrigen auch das, was uns die Zivilbevölkerung, die protestiert hat 2022, immer gesagt hat. Die hat uns ja als Auslands-Iraner immer vermittelt, hat uns gesagt, seid unsere Lautsprecher, haltet das Thema bitte so, dass die Weltöffentlichkeit das mitbekommt. Aber ansonsten brauchen wir keine guten Ratschläge von euch. Ist schön, dass ihr es ins Exil geschafft habt und dass ihr da im Warmen sitzt und vom Stammtisch aus irgendwas über Iran erzählt. Aber ihr habt eigentlich keine Ahnung, wie das Leben hier in Iran ist. Und deswegen brauchen wir von euch eigentlich nur Cash und VPNs. Cash meinte... Cash, damit man, also 8 Millionen Exil-Iraner können gut sehr, sehr viele Menschen in Iran unterstützen. Die sind ja auch meistens ausgesprochen wohlhabend. Aber es wäre zu lösen gewesen, dass man überhaupt Geld überweisen kann nach Iran. Das kann man im Moment nicht, weil Iran nicht dem internationalen Bankensystem angeschlossen ist. Das hätte man lösen müssen. Es wäre toll gewesen, wenn eine Bundesregierung oder eine US-amerikanische Regierung dieses Problem gelöst hätte. Dann hätten wir hingehen können und zum Beispiel Streikkassen füllen in Iran. Also das wären Mittel und Wege gewesen, wie man eine Zivilbevölkerung, die zu 80% das Regime nicht mehr will. Auch das wissen wir eigentlich ziemlich genau. 80-90% stehen nicht mehr hinter diesem Regime, wollen es auf jeden Fall weghaben. Aber sie haben eigentlich immer gesagt, das Problem lösen wir bitte alleine, wir. Und weder Reza Pahlavi noch irgendwelche anderen Oppositionspolitiker, die permanent irgendwas hinaus posaunen und die ganzen Exil- und Diaspora-Iraner, die brauchen wir eigentlich auch nicht.
Interessant, weil wenn man so von außen drauf guckt, dann ist es eben so, dass man denkt, okay, es ist wirklich ja auch wie in so vielen Fällen leider überhaupt nicht schwarz und weiß. Einerseits sieht man ja, dass die Bevölkerung im Iran es bislang nicht geschafft hat, ne? Auch, dass die Proteste zwar weitergehen, über die reden wir hoffentlich gleich noch, aber natürlich nicht in irgendeiner Dimension, die das Regime schwächt, so dass irgendeine Maßnahme, die das Regime schwächt, ja irgendwie vorteilhaft sein kann. Aber Sie haben ja gerade geschildert, es ist sehr, sehr komplex in der Bewertung.
Das liegt natürlich auch eindeutig am Atomprogramm des Iran. Also da ist ja auch der Vorwurf immer gewesen in den ganzen Verhandlungen mit Iran, die wegen des Atomprogramms geführt werden. Da spielen die Menschenrechte ja keine Rolle. Und auch jetzt wird es ja so sein, also wenn Donald Trump seinen eigenen Worten glaubt, dann muss er ja gar keine Verhandlungen mehr mit Iran führen, ne? Er sagt ja, das sei ausgelöscht. Glaube ich zwar nicht, aber gut. Wenn er meint, das sei so, dann braucht man ja mit Iran gar nicht mehr zu reden. Aber selbst wenn man reden würde, Menschenrechte in Iran standen nie auf der Agenda. Donald Trump hat zwar 2018, als er einseitig aus dem Atomdeal ausgestiegen ist, gesagt, das sei der schlechteste Deal aller Zeiten. Und da hatte er in manchen Punkten gar nicht Unrecht, denn man hat da auf das Atomprogramm geschaut und hat Sanktionen gelockert, hat aber nicht das andere Problem in den Blick genommen, nämlich dass Iran ja auch ein Unterstützer von Terrorgruppen wie Hamas und Hisbollah etc. pp. ist. Also diesen Punkt, da hatte er durchaus was. Aber selbst er wäre nicht auf die Idee gekommen, jetzt mal zu sagen, wenn ihr wollt, dass er wieder als gleichwertiger Partner in der Weltgemeinschaft aufgenommen wird, wenn wir hingehen und das Bankensystem zum Beispiel wieder anschließen und Sanktionen weiter lockern, dann benehmt euch mal auch, was Menschenrechte anbelangt, nicht wie der totale Schurkenstaat.
Also ging es vor allem um die Frage Sicherheit Israels, Vermeidung von Konflikten im Nahen Osten zwischen unterschiedlichen Ländern, aber die Bevölkerung war komplett aus dem Blick.
Das hatte Trump jetzt nicht im Blick, und damals, als das als der Atomdeal geschlossen wurde, beziehungsweise sogenannte Atomdeal klingt immer so ein bisschen läppisch, der JCPOA, da 2015, was ja dann die Europäer, die Chinesen, die Russen, die USA gemeinsam abgeschlossen haben, da hatte man eben noch nicht mal im Blick, dass Iran auch Hisbollah finanziert und Hamas finanziert etc.
Reden wir mal über Menschenrechte und Völkerrechte. Der Bundeskanzler hat ja gesagt, Israel erledigt die Drecksarbeit, wie haben Sie das gehört?
Das ist jedem Menschen, der einen emotionalen, persönlichen Bezug hat zu Iran, übelst aufgestoßen. Denn wer ist dann der Dreck? Der Dreck, das sind die Menschen, die unschuldig sind in Iran, denen die Bomben auf den Kopf gefallen sind. Also das ist eine Äußerung, finde ich, die ist eines Bundeskanzlers nicht würdig. So redet man nicht über Menschenleben.
Ja, man könnte es ja auch so interpretieren, dass man sagt, wir müssen jetzt schmutzige Dinge tun, und das ist die Drecksarbeit, um dieses Drecksregime wegzukriegen.
Ja, dann hätte er es vielleicht auch besser so formulieren sollen mit den schmutzigen Dingen. Das klingt ja noch ein bisschen besser als Drecksarbeit. Aber das, was das impliziert, wir müssen jetzt schmutzige Dinge tun, um das Regime wegzukriegen, da würde ja jeder Iraner sagen, aber dadurch ist das Regime nicht weg. Im Gegenteil, das Regime ist nicht dadurch weg, dass man bombardiert, dass man den Menschen die Möglichkeit nimmt, sich gegen dieses Regime aus eigener Kraft zu erheben, sondern man setzt es stärkeren Repressionen aus. Also was bitte, wie habt ihr uns da eurer eigenen Ansicht nach geholfen?
Kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Hier ist Sarah Brasak, stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger. Wir berichten in der gedruckten Ausgabe oder im E-Paper des Kölner Stadtanzeiger sowie auf ksda.de täglich intensiv über alles Wichtige, was in Köln passiert. Aber natürlich auch in der Region, Deutschland und der Welt. Dieser Podcast ist für Sie kostenfrei hörbar. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie unseren Lokaljournalismus und die Arbeit der Redaktion mit einem Abo unterstützen. Alle Infos dazu finden Sie unter ksda.de/abo oder für das rein digitale Abonnement unter ksda.de/abo. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Geholfen hat es in Bezug auf die größte Sorge der Israelis, dass Iran eine Atombombe baut, nicht nur der Israelis, die Sorge haben natürlich auch andere. Da hat man zumindest das iranische Atomprogramm, ich habe es eben schon angedeutet, ich glaube nicht, dass man das wirklich ausgelöscht hat, wie Trump jetzt die ganze Zeit von sich gibt, aber man hat es zumindest auf Jahre zurückgeworfen. Und Iran wird auch nicht mehr in dem großen Maße Geld haben, um noch Hamas und Hisbollah zu unterstützen. Aber was man eventuell bewirkt hat, ist, was ich glaube, ist, dass das Atomprogramm zurückgeworfen wurde, aber dass es jetzt noch viel, viel mehr den politischen Willen gibt, eine Atombombe zu bauen in Iran, weil man ja auch gesehen hat, dass man angegriffen wird, wenn man sie nicht hat, aber nicht angegriffen wird, wenn man sie hat. Siehe Beispiele Saddam Hussein, Nordkorea. Saddam Hussein hatte keine Massenvernichtungswaffen, ist angegriffen worden. Nordkorea hat sie. Das ist etwas, was Nordkorea ganz wunderbar schützt. Libyen haben wir auch noch als Beispiel. Also das könnte sich sehr schnell als politische Ratio der iranischen Führung durchsetzen. Hat sich ja auch schon angedeutet, weil immer mehr im iranischen Parlament diskutiert wird, dass das iranische Parlament beschlossen hat, aus dem Nichtverbreitungsvertrag für Kernwaffen auszutreten. Das sagt noch nicht so viel, weil das musste der oberste religiöse Führer entscheiden, was da genau gemacht wird. Aber das ist natürlich ein Gedanke, auf den man sehr schnell kommen kann, dass es dann besser ist, jetzt wirklich an der Bombe zu bauen. Denn wir wussten ja bis zuletzt nicht, was sie wirklich machen. Es heißt schon vor allem von Netanyahu, Netanyahu ist 1996 zum ersten Mal damit vor den Kongress gegangen und hat gesagt, die Iraner bauen an der Bombe. Aber endgültige Beweise dafür, dass sie es tun, wurden bis zuletzt nicht erbracht. Im Gegenteil, die IAEA hat gesagt, die machen da Dinge, die sie nicht tun sollen, aber sie bauen noch nicht an der Bombe. Und das Gleiche hat die Geheimdienstchefin von Donald Trump gesagt, wo er dann gesagt hat, ja, interessiert mich nicht, was sie sagt. Aber
jetzt hat ja Donald Trump auch mehr oder weniger salopp gesagt, also noch habe man sich ja nicht dazu entschieden, eben den obersten iranischen Führer umzubringen, aber das sei eben kein Problem. Wir hatten ja eben das Thema Paranoia. Also jetzt mal abgesehen davon, dass diese Aussage auch schwierig ist. Wäre das etwas, was, also ich frage mich die ganze Zeit, was könnte wirklich diesen, was könnte dieses Regime zum Sturz bringen? Wäre das genau diese Maßnahme oder was müsste dafür noch passieren?
Das glaube ich nicht, dass das Regime zum Sturz bringen würde. Es würde für Unruhe sorgen, aber angeblich, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist anzunehmen, dass Ayatollah Khamenei durchaus für seine Nachfolge gesorgt hat. Da sind einige Namen schon seit Jahren im Spiel. Er ist ja ohnehin schwer krank. Wir reden schon seit Jahren über das, was passiert eigentlich, wenn er abtritt. Wer übernimmt dann? Also dieses Personal ist durchaus vorhanden und das würde dann seinen Stiefel im Prinzip weitermachen. Die andere Variante ist, dass wenn er umgebracht wird, Iran noch stärker zu einer Militärdiktatur wird. Wir reden hier im Westen immer so salopp von dem Mullah-Regime oder dem Mullah-Staat. Das ist eigentlich schon seit Jahren nicht mehr zutreffend. Letztlich ist es ein Staat, der vor allem von den Revolutionsgarden geführt wird. Man rätselt schon lange darüber, inwieweit hat eigentlich Khamenei noch die Kontrolle über die Revolutionsgarden oder haben die Revolutionsgarden die Kontrolle über ihn? Das ist alles gar nicht ausgemacht. Und mit diesen Revolutionsgarden haben wir es eben zu tun. Wenn Sie fragen, was müsste denn wirklich geschehen, dann müssten ranghohe Leute aus den Revolutionsgarden ein Einsehen haben und sagen, wir können so nicht mehr weitermachen. Dann müsste es wirklich Risse so à la Gorbatschow geben in der Führung, dass die Revolutionsgarden sagen, wir müssen auf das hören, was uns unsere Kinder sagen. Denn davon haben wir tatsächlich häufiger mal gehört, vor diesem Angriff auf Iran. Das sehen wir auch in dem Film, mit dem Deutschland in den Oscar gegangen ist, ne? Die Saat des heiligen Feigenbaums, als Rasulov gefragt worden ist, wie sind Sie eigentlich auf die Idee für den Film gekommen, wo in dem Film sieht man einen Richter und seine Töchter sind Teil der Protestbewegung des Herbstes und sagen ihrem Vater, wie kannst du nur solche Todesurteile fällen? Das sind meine Mitstudierenden, das sind unsere Kommilitonen. Und Rasulov, der Regisseur, hat dann im Interview gesagt, ich kam auf die Idee, als ich im Gefängnis saß und mir ein Gefängniswärter gesagt hat, meine Töchter fragen mich jeden Tag, was ist das für ein Job, den du da machst? Wie kannst du ins Evin-Gefängnis gehen und diese politischen Gefangenen da malträtieren? Also diese Risse innerhalb der Familien, die gibt es ja. Aber diese Leute, die Revolutionsgarden, die haben sich jetzt natürlich eher wieder zusammengeschlossen. Da haben sich die Reihen geschlossen. Das sehen wir jetzt deutlich weniger. Also das wäre ja mein unglaublich großer Traum, dass die sich alle ins Flugzeug setzen und nach Moskau fliegen und sich neben Bashar al-Assad setzen, der sich dort ja im Exil befindet. Aber das sind nun mal ziemlich viele, ne? Also wenn wir immer davon sprechen, wie kann es denn sein, dass eine so starke Mehrheit, die gegen das Regime ist, es nicht schafft, da aufzubegehren. Wenn wir davon ausgehen, dass es 10% der iranischen Bevölkerung sind, die noch hinter diesem Regime stehen, dann reden wir ja nicht nur von den 1 Million Männern, die Revolutionsgarden noch unter Waffen haben. Das ist schon auch eine ziemliche Menge, um Aufstand niederzuschlagen.
Bei ca. 90 Millionen Bevölkerung.
Bei ca. 90 Millionen, wahrscheinlich sogar 92. Wir reden auch von diesen Menschen, die alle alimentiert werden von den Revolutionsgarden. Denn die Revolutionsgarden sind eben nicht nur eine militärische Macht in Iran, sondern sie sind auch eine wirtschaftliche Macht in Iran. Sie kontrollieren vermutlich bis zu 80% der iranischen Wirtschaft, sind eigentlich sehr daran interessiert, dass es Sanktionen gibt. Im Persischen nennen wir sie nur die Schmuggelbrüder, weil sie durch diesen Schmuggel dann ganz hervorragend verdient haben in den Jahren, als Iran so unglaublich boykottiert worden ist. Und das wäre so der eigentliche Punkt.
Interessant, dass Sie gerade Assad sagten. Bis der in Moskau gelandet ist, ist ein schrecklicher Bürgerkrieg durch das Land gezogen mit Hunderttausenden von Toten, Millionen von Flüchtlingen. Das wäre ja das Gegenmodell zu Perestroika. Also Perestroika hieße, es geht irgendwie friedlich und das andere wäre, ein Land im Chaos möchte man sich nicht ausmalen. In Ihren Veröffentlichungen haben Sie eigentlich immer wieder eher das pessimistische Bild gezeichnet, weil keine der bisherigen Protestbewegungen auch nur im Ansatz letztlich erfolgreich war und am Ende immer mit Gewalt zum Schweigen gebracht wurde. Und wie ist das so? So vor diesem Hintergrund, wie ist da Ihr Blick jetzt?
Sie ist zum Schweigen gebracht worden, das ist halt nun mal Fakt, ne? Also auch die Protestbewegung des Jahres 22 ist zum Schweigen gebracht worden, wegen dieser großen Macht der Revolutionsgarden. Für den Moment würde ich sagen, das ist jetzt noch schlimmer geworden. Also jetzt haben die eigentlich noch mehr Grund, aus ihrer eigenen Sicht solche Bewegungen niederzuschlagen, wenn es sie denn gäbe. Also wenn sich die Leute überhaupt trauen würden. Die haben ja jetzt schon bei jedem Post, den die absetzen, Angst, dass sie als Spione Israels denunziert werden. Insofern jetzt glaube für die für das Kurzfristige ist das eher sehr, sehr schlecht für eine Protestbewegung.
Und es käme ihr wahrscheinlich auch niemand zur Hilfe. Also wenn jetzt massive Gewalt gegen alle Oppositionellen ausgeübt würde, noch schlimmer als es schon bisher war, und das Regime mit dem Rücken zur Wand wirklich nur noch die Blutkarte spielt, wer würde dann den Protestlern beistehen? Niemand.
Ich wüsste nicht wie. Also dann müsste Amerika schon sagen, gut, jetzt machen wir mal wirklich den Regime-Change. Aber das kann man auch nicht aus der Luft. Da müsste man Bodentruppen einsetzen. Das ist nun etwas, was Donald Trump wahrscheinlich wirklich nicht machen würde. Ich wüsste auch nicht, wer ihm da zur Hilfe kommen könnte.
Man weiß natürlich bei Donald Trump nie, sozusagen, wie er seine Laune oder auch seine Perspektive täglich ändert. Das macht es natürlich wahnsinnig schwierig. Aber bislang ist ja eben schon die Rede davon, dass die USA diesen Regime-Change, den wir gerade sozusagen theoretisch uns ausmalen, nicht anstrebt. Auch natürlich aus den Erfahrungen heraus, wie wenig das auch funktioniert hat, bis überhaupt nicht eben in Ländern wie Afghanistan. Aber trotzdem würde mich interessieren, sehen Sie bei den Iranerinnen und Iranern im Exil oder auch bei den Iranerinnen und Iranern, die jetzt im Iran selbst leben, Menschen, wo Sie sagen, doch natürlich wären die in der Lage und arbeiten auch schon daran, eine Übergangsregierung zu machen etc. pp.
Die Opposition im Ausland ist heillos zerstritten. Das haben wir ja auch gesehen im Herbst 2022. Da haben sich einige Figuren, die relativ bekannt sind im Ausland, eine sehr bekannte Journalistin in den Vereinigten Staaten, Masih Ali-Nejad, oder auch der Kronprinz, in Anführungszeichen, zusammengeschlossen und eine Charta erarbeitet. Das hat ungefähr 5 Wochen gehalten. Dann sind die schon wieder auseinandergebrochen und an ihren eigenen Differenzen. Vom Ausland, von der ausländischen Opposition, glaube ich, ist da nicht viel zu erwarten. Die haben es in 46 Jahren Exil nicht geschafft, sich mal einigermaßen zusammenzuraufen und mal einigermaßen zu einem Konsens zu finden, obwohl sie in einer demokratischen Umgebung waren. Natürlich ist das vom iranischen Regime auch untergraben worden im Ausland. Die schlagen ja nun auch im Ausland zu. Aber trotzdem, da hat sich wirklich nichts Maßgebliches entwickeln können. Für die Opposition in Iran war es all die Jahre lang extrem schwierig, weil alles, was sich an Opposition gebildet hat, was sich auch nur als Reformgrüppchen innerhalb des Regimes geäußert hat. Diese Reformen, die gab es ja. Es gab ja Reformansinnen innerhalb der Islamischen Republik Iran, auf die viele Menschen auch gesetzt haben. Also 1997 ist jemand zum Präsidenten gewählt worden, gegen den erklärten Willen des obersten Führers, nämlich Mohammad Khatami. Und er hatte durchaus eine Reformagenda. 2000 hat dann die Bevölkerung ein reformorientiertes Parlament gewählt, das auch durchaus eine Reformagenda hatte. Aber die sind immer wieder blockiert worden im Innern von den theokratischen Institutionen, die ihnen mehr oder minder übergestülpt sind. Also das hat alles nicht geklappt, sodass man dann am Ende dahin gekommen ist, wie wir es 22 gesehen haben, dass man nicht mehr für Reformen demonstriert hat, sondern wirklich für die Abschaffung der Islamischen Republik Iran. Und da gibt es im Inneren, denke ich, durchaus genügend politisches Personal. Leute, die wirklich als sehr integer gelten, als vertrauenswürdig, zum Beispiel die Friedensnobelpreisträgerin des Jahres 23, Narges Mohammadi, die Trägerin des alternativen Nobelpreises, Nasrin Sotoudeh, viele andere, von denen sehr, sehr viele inhaftiert sind in Iran. Wir sagen auf Persisch immer, das ganz Iran ist ein Gefängnis, aber das Evin-Gefängnis ist eine Universität. Also da sitzen schon genügend Leute, die wüssten, wie es geht, wie man einen Staat führt, wie man einen Staat lenkt. Und dieses Bedürfnis der Iraner nach Demokratie, nach eben nicht islamistisch sein, nach einem säkularen Staat, in dem wirklich Staat und Religion getrennt sind, das ist etwas, was weit verbreitet ist, was alle teilen. Und auf dem kann man aufbauen. Oppositionelle wirkliche Strukturen oder so sind zerschlagen worden vom Regime. Da ist sehr, sehr wenig vorhanden. Aber ich würde meine letzten 10 Cent immer eher auf die Menschen in Iran selber setzen als auf eine Exil-Opposition.
Und wie viel würden Sie setzen auf westlichen Einfluss, etwa über Sanktionen und Nicht-Sanktionen? Das ist ja auch was der Bundesregierung immer wieder vorgeworfen worden ist, dass sie durch ein Sanktionsregime eigentlich die Probleme verschärft hat oder zumindest nichts zur Besserung beigetragen hat.
Ich bin keine Sanktionsspezialistin, aber es wird ja immer wieder diskutiert, dass man Sanktionen auch mal sinnvoll einsetzen kann, dass das im Falle Irans aber eben nicht passiert ist. Das sind Sanktionen gewesen, die vor allem die Zivilbevölkerung getroffen haben. Die Revolutionsgarden, ich habe das eben schon beschrieben, sind eher reicher geworden, haben eher mehr an Geld gewonnen, um das dann in ihre Stellvertreter im Libanon oder in die Hamas zu investieren. Die Hamas hat 30 Millionen Dollar bekommen im Monat von den Revolutionsgarden. Das sind ja immense Summen. Aber es gibt ja die Theorie, dass Sanktionen auch wirklich so eingesetzt werden könnten, dass es eben nur die Granden trifft. Es wird immer mal in der Diaspora formuliert, man müsste auf jeden Fall die Revolutionsgarden auf die Terrorliste setzen. Das ist eine wesentliche Forderung. Ich bin ehrlich gesagt unsicher, ob das viel bringt. Man kann die ja da draufsetzen, dann können sie nicht mehr reisen und dann können ihre Kinder nicht mehr in den Westen kommen. Aber das ist ja noch nichts, was ein Regime zum Sturz bringt. Dann fahren die eben irgendwo anders hin. Aber wenn man wirklich mal gezielte Sanktionen, wenn man genau diese Personen sanktionieren könnte, das wäre vielleicht schon mal ein Anfang.
Ich würde gerne noch über die Situation im Iran sprechen, jetzt bevor es angefangen hat mit der Bombardierung, eine Maßnahme, die ja jetzt eher dem Regime zu nutzen scheint und das jetzt eben damit anfängt, wie Sie ja geschildert haben, damit auch wieder vermeintliche Regimekritiker zu inhaftieren oder sogar zu töten. Die Proteste nach dem Tod von Mahsa Amini im Jahr 2022 haben ja weltweit für Aufsehen gesorgt. Diese Proteste wurden brutal unterdrückt. Leider sind diese Proteste auch irgendwann mal aus dem Fokus der internationalen Aufmerksamkeit geraten, weil natürlich auch wieder woanders ein Krisenherd entstanden hat, der den Blick da weggelenkt hat. Sie haben gesagt, diese Proteste haben eigentlich nie wirklich aufgehört, auch wenn die Welt eben nicht mehr so hingeschaut hat. Wie würden Sie die Situation bis noch vor vielleicht 2 Wochen im Iran beschreiben?
Sie haben in dieser Masse und Breite durchaus aufgehört. Also dazu hat Iran mit viel zu viel Repressionen reagiert. Man hat Menschen mehr oder minder wahllos aufgehangen, weil sie auf die Straße gegangen sind und protestiert haben. Das hat ein extrem hohes Abschreckungspotenzial gehabt natürlich. Aber sie waren nie ganz verschwunden, was man daran sah, zum Beispiel an Graffitis an Häuserwänden oder beschmierte Geldscheine oder wie die Frauen einfach recht konsequent hingegangen sind und ihr Kopftuch nicht mehr getragen haben. Das hat man ja versucht zu unterbinden, indem man immer harschere Strafen sich ausgedacht hat für das Nichttragen des Kopftuchs und versucht hat, ein neues Kopftuchgesetz durchzuwinken. Das hat der Nationale Sicherheitsrat wenige Wochen vor dem Angriff dann zurückgenommen, weil sie sich gedacht haben, also wenn wir das jetzt durchziehen, dann kommt es wieder zu neuen Protesten und die können uns sehr, sehr gefährlich werden. Also diese Anti-Stimmung in der Bevölkerung ist immer noch da. Wir haben auch in den letzten Wochen und Monaten gesehen, dass immer mehr Männer dann zur Verteidigung von Frauen aufgestanden sind und diese verteidigt haben, wenn sie von der sogenannten Sittenpolizei dann doch noch eingesammelt worden sind und so. Und das iranische Innenministerium spricht eigentlich schon seit 1,5 Jahrzehnten davon, dass täglich in Iran 46 Demonstrationen stattfinden. Wir sind über das, was das Regime weiß, über die Bevölkerung recht gut informiert, weil wir so tolle iranische Hackergruppen im Ausland haben. Also die berichten in ihren internen Dokumenten natürlich, wollen das niemand wissen lassen, aber wir wissen trotzdem relativ, relativ viel darüber. Also das ist durchaus vorhanden gewesen. Dann haben wir vor den Angriffen auch von Protesten der Lkw-Fahrer, der Busfahrer gehört. Also es gibt das immer wieder. Es war jetzt dann nicht mehr so ein Peak, wie wir den im Herbst 22 gesehen haben. Aber das Potenzial für Unmut über das Regime ist natürlich gigantisch. Und das betrifft nicht ausschließlich die politischen Freiheiten bzw. Unfreiheiten, sondern auch ganz banal, oder was heißt ganz banal, also einfach die wirtschaftliche Lage. 40% aller Iraner leben inzwischen unterhalb der Armutsgrenze und das in einem potenziell unfassbar reichen Land. Iran hat die viertgrößten Erdgasreserven der Welt, die drittgrößten Erdölreserven der Welt. Und trotzdem wissen die Menschen nicht mehr, wie sie an ihr täglich Brot kommen sollen. Es ist natürlich auch keine Situation, in der man dann unbedingt sich für gesellschaftliche Öffnungen stark machen kann, wenn man eigentlich nur noch damit beschäftigt ist, seinen Lebensunterhalt irgendwie hinzukriegen. Und um Ihnen ein Beispiel zu nennen, ein Freund von mir ist Professor, hat 2 Kinder, der macht einen Job vormittags und einen Job nachmittags, weil er nicht in der Lage ist, als jemand mit einem der doch recht guten Einkommen als Professor eine 4-köpfige Familie durchzubringen. Seine Frau arbeitet auch, weil das sonst nicht möglich wäre. Und wenn dieser Philosophieprofessor dann abends nach 2 Jobs zu Hause ankommt, dann fängt er auch nicht mehr an, über Hannah Arendt oder Karl Popper und die offene Gesellschaft zu schreiben und Texte mit für seine Studierenden vorzubereiten. Also es ist schon einfach auch für die Mittelschicht eine sehr, sehr ausweglose Situation seit Jahren und Jahrzehnten.
Ich würde trotzdem noch mal gern fragen, wie sich eigentlich das Leben im Iran anfühlt. Also ich saß gestern noch bei einer Bekannten, die dann ihrerseits von einem iranischen Freund erzählte, der wohl erst noch vor 2 Wochen im Iran war, um die Familie zu besuchen, um sich die Augen lasern zu lassen, weil die Ärzte dort ja so herausragend sind. Ich kann jetzt nur referieren natürlich. Und
ja, die haben extrem viele Schönheitschirurgen.
Hm? Genau. Und der erzählte ihr dann hinterher, ja, der Iran ist überhaupt nicht so, wie wir das hier immer in den westlichen Medien dargestellt bekommen. Also in Teheran würden die Frauen sexy rumlaufen, Kopftuch bestenfalls nachlässig, da hätte er die besten Partys gefeiert, auch mit Alkohol, was natürlich so ein bisschen hinter der Theke dann ist, aber trotzdem stattfindet. Und er habe überall mit seiner Freundin, also unverheiratet, im Land in Hotels übernachten können, ohne dass das irgendwie, ist natürlich offiziell alles nicht erlaubt, aber inoffiziell sagt er, geht das alles. So, und da habe ich dann auch gedacht, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das im Iran möglich ist, weil natürlich haben wir im Kopf sozusagen das Regime, die Frauen, die dort alle verschleiert auf die Straße gehen. Wie, das ist ja so eine totale Ungleichzeitigkeit.
Paralleluniversum so
ungefähr. Ist ein Paralleluniversum, wobei das ja schon auch die meisten Menschen, wenn sie es denn leisten können, ne, das muss man sich dann schon auch erstmal leisten können, solche Partys zu feiern und so. Ne? Aber ja, es sind die komischen Bilder, die wir immer aus Iran kriegen. Ne? Wir sehen halt immer nur irgendwie Fäuste schwingende Männer und Frauen, die tief verschleiert sind. Auch jetzt, also alles, was rauskommt, sind die Demonstrationen für das Regime. Aber der Großteil der Bevölkerung, der wird nicht abgebildet. Der geht natürlich auch nicht vor so eine Kamera. Also das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Aber es gibt sie durchaus. Also es gibt durchaus Reportagen über die Heavy-Metal-Bands in Mashhad, was sehr erstaunlich ist. Es ist nämlich das religiöse Zentrum Irans. Also die, da hat der Freund ihrer Bekannten völlig recht. Das ist eigentlich eine sehr, wenn man es sich leisten kann, feierfreudige, offene Gesellschaft, auf die man da schon seit Jahren und Jahrzehnten trifft. Eine sehr junge halt auch. 70% der iranischen Bevölkerung sind jünger als 30 Jahre. Die haben den Krieg nicht erlebt, die haben auch nicht keine großen Erinnerungen an die Revolution. Die wollen einfach nur leben und frei sein und ihre politischen Freiheiten haben und in einem gesicherten wirtschaftlichen Umfeld sein. Wir sind auch gerne in Iran. Also kein Iraner verlässt Iran gerne.
Die Schilderung führte eben bei mir zu etwas oder zu einer Frage, die Sie eben ja eigentlich schon bestätigt haben, nämlich, dass das Regime natürlich auch versucht, den Druck nicht so stark auf die Menschen zu haben, siehe Kopftuch zum Beispiel, ne? Kopftuch, das Gesetz zur Verschärfung, weil es eben Sorge hat, dass die Proteste dann wieder stark aufflammen. Das ist jetzt natürlich alles unter neuen Vorzeichen.
Das dürfte jetzt unter neuen Vorzeichen sein, ja. Also, dass man da jetzt erstmal.
Sie haben ja von geleakten Informationen über Iran, also aus dem Reihen des Regimes gesprochen, von den Kontakten, die Sie selber so haben. Waren früher selber oft da? Würden Sie selber überhaupt zurzeit fahren oder kämen Sie überhaupt rein?
Rein komme ich immer. Ich habe einen iranischen Pass, aber ich bin Doppelstaatlerin und das heißt, ich gelte in Iran dann auch nur als Iranerin. Der deutsche Pass bringt mir gar nichts. Mein Problem wäre dann eher, dass ich vermutlich nicht mehr rauskomme. Nicht, weil ich direkt ins Gefängnis wandern würde. Kann sein, muss aber nicht sein. Ich bin nicht besonders beliebt durch meine, zum Beispiel, dass ich jetzt hier mit Ihnen rede oder durch die Veröffentlichungen beim iranischen Regime. Aber ich weiß gar nicht, ob die mich dann direkt ins Gefängnis verfrachten würden. Aber es reicht mir dann leider auch schon, wenn mir mein Pass weggenommen wird und ich einfach nicht mehr rauskomme. Das ist ein bisschen hinderlich. Mit Kindern den iranischen und Job in Deutschland.
Den iranischen Pass können Sie ja gar nicht abgeben, selbst wenn Sie das wollten.
Nee, das geht nicht. Nee. Iran bürgert nicht aus. Also selbst wenn man jetzt sagt, ich versuche mit einem deutschen Visum da reinzukommen, was sowieso nicht geht, wenn man Katayun Amirpour heißt, die geben einem dann kein Visum und sagen, bitte, du hast einen iranischen Pass, komm mit dem iranischen Pass. Aber man wird diesen iranischen Pass auch nicht los, selbst wenn man es wirklich wahnsinnig gerne möchte.
Wir würden gerne den Versuch wagen, hoffnungsvoll zu enden. Was macht Ihnen denn Hoffnung in Bezug auf die Situation im Iran derzeit?
Also jetzt gerade ganz konkret derzeit nicht besonders viel. Aber ich baue darauf, dass das eine sehr, sehr fähige, sehr offene, sehr gut ausgebildete, sehr gut informierte Bevölkerung ist. Die wissen inzwischen, was Demokratie ist, was ein Rechtsstaat ist und dass sie genau das haben wollen. Sie sind ein für alle Mal, haben sie sich abgewandt von diesem Experiment des Islamismus, der ist ja weltweit noch nicht so die ganz Naja, es gibt immer noch Länder, wo man sagt, ne, der Islam ist die Lösung, al-Islam hu al-Hal, aber die Iraner haben schon vor Jahren und Jahrzehnten gesagt, also wir wollen einen säkularen Staat, dann können die Menschen gerne ihren Islam ausleben, aber das soll eben nicht mehr das Staatsprinzip sein. Und das ist eine Erfahrung, die wahnsinnig schmerzlich war, aber man hat sie vollzogen. Und jetzt ist dieses Bewusstsein, das Wissen darüber, was Demokratie ist, was es bedeuten kann, warum man das haben will, das finde ich sehr verbreitet. Und man kann nicht auf immer und ewig auf sowas den Deckel halten. Das kann nicht sein.
Und wenn man in Köln lebt oder der Region und jetzt nicht wie Sie tolle Interviews geben kann zur Lage und die Menschen schlau machen kann, was kann man von hier aus eventuell tun, um zu unterstützen, meinetwegen Posts teilen oder Social Media oder also so irgendwie was, so demokratische Mittel?
Ja, das kann man zum Beispiel tun. Also genau sowas. Dass das Thema dann, dadurch kommt es dann ja auch dann immer mal wieder in die Medien, wenn immer mehr Menschen sagen, Mensch, guck, ihr müsst da mal wieder hingucken. Ne? Das, was Sie eben angesprochen haben, das ist ja wirklich dann untergegangen. Aber wenn immer mehr Menschen sagen, hier, dass wir retweeten, dass wir reposten das, dann kommen dann auch manche Medien auf die Idee, da mal wieder genauer hinzuschauen. Und das wäre eine Möglichkeit.
Dann sage ich vielen Dank für den Besuch hier im Podcast-Studio und auch vielen Dank für die Einordnung dieser ja doch sehr komplexen Lage. Ich befürchte fast, dass wir demnächst erneut auf Sie zukommen müssen, um die weiteren Entwicklungen zu besprechen. Aber bis dahin sage ich erstmal, machen Sie es gut und vielen Dank.
Dankeschön. Danke Ihnen.
Von mir auch vielen Dank.
Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie bis zum Ende der Folge dabei geblieben sind. Wenn Sie den Podcast-Talk mit K mögen, dann abonnieren Sie ihn gerne kostenfrei bei einer Plattform Ihres Vertrauens, zum Beispiel Spotify oder Apple oder Deezer. So verpassen Sie nämlich keine neue Folge. Der nächste Talk erscheint wie immer donnerstags um 7 Uhr morgens. Machen Sie es gut bis dahin und ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören.
Talk mit K.